Die Kunst des Lebens. Die Kunst des Lebens besteht darin, das Leben so sein zu lassen, wie es ist. Sich nicht mehr mit den eigenen Gedanken ständig in das Leben einzumischen. Ständig dazwischen zu funken, mit einem Gedanken, wie das Leben sein sollte oder wie es nicht sein sollte. Die Kunst des Lebens besteht darin, mit dem Leben zu gehen, mit dem freien Fluss des Lebens zu fließen, widerstandslos, frei von Abwehr, frei von Unterdrückung. Die Kunst des Lebens besteht darin, so in den Lebensstrom einzutauchen, dass dich das Leben über dich hinausführt, in eine Höhe und Weite, die du dir mit deinem Verstand noch gar nicht vorstellen kannst. Immer wenn wir versuchen, am Leben selbst etwas zu verändern, an der Situation, die gerade so ist, wie sie ist, dann verursacht unser Nein zu dem, was ist, einen inneren Widerstand. Und durch diesen Widerstand schließen wir uns ein, kapseln uns ab und sagen, so sollte es nicht sein. Und dieser Widerstand erzeugt eine Distanz zwischen dir und der Wirklichkeit. Und nahezu alle Gedanken, der gesamte Mind-Apparat, der Verstandesapparat, findet statt in der Distanz zur Wirklichkeit. Und alles, was wir tun auf dem Weg zu uns selbst, ist, dass wir die Distanz zur Wirklichkeit kleiner werden lassen. Dass wir unsere selbst aufgebaute Realität auflösen, um eine höhere Realität, das Leben, wie es wirklich ist, zu erfahren. Denn das Leben, wie es wirklich ist, ist gnädig, ist segensreich, ist wundervoll, ist schön, ist gut. Und alles, was wir getrennt vom Leben im eigenen Verstand aufbauen und alles, was in Distanz zu dieser Wirklichkeit tritt, wird schwierig, früher oder später. Das heißt, wir haben uns jenseits von dem, was wirklich ist, jenseits des Lebens eine eigene Schöpfung kreiert, eine Gedankenschöpfung. Und wir leben fortan mit dem Verstand und dem physischen Körper in dieser selbst kreierten Mindblase. Und in dem Moment, wo wir aus der Mindblase schauen, sehen wir nicht die Wirklichkeit, sondern unsere eigene Idee über die Wirklichkeit. Wir sehen im Grunde genommen nicht mehr das, was jetzt da ist, sondern wir sehen immer nur unsere Vergangenheit und die Konzepte, die wir in der Vergangenheit über einen Teil der Realität gebildet haben. Das heißt, wir bewegen uns durch unsere Welt und sehen gar nicht das, was da ist, weil wir ständig nur durch die Verstandesfilter auf die Realität blicken. Und im Verstand zu leben, heißt, die Realität immer nur in einem ganz minimalen Bruchteil von dem, was wirklich da ist, zu erfahren und wahrzunehmen. Nur einen kleinsten Teil der gesamten Wirklichkeit, der gesamten Schöpfung in sich aufnehmen zu können. Der Verstand setzt die Gedanken als ein Trennungswerkzeug ein. Das heißt, er geht immer analytisch sezierend vor. Dies ist das und das ist es nicht. Geht immer logisch vor. Doch das Leben, die Wirklichkeit, ist nicht logisch. Die Wirklichkeit ist immer ein Sowohl als auch, nie ein Entweder-Oder. In Wirklichkeit gehören Gegensätze zusammen. Doch für den Verstand ist dies ein Rätsel. Der Verstand braucht alles klar eingeteilt, kategorisiert, abgegrenzt, weil dies für den Verstand die einzige Sicherheit ist, die er sich immer wieder rekreiert. Der Verstand braucht die Sicherheit, dass ich ich bin und du du und dass die Welt da draußen liegt. Der Verstand braucht die Sicherheit, dass er mit den Wahrnehmungssinnen in eine außerhalb von ihm liegende Welt schaut. Und am besten ist diese Welt dann noch so stabil, dass immer alles am gleichen Ort ist und dass sich in dieser Welt immer alles wie gewohnt, wie gehabt wiederholt. Der Verstand kann es nicht ab, wenn Dinge einmal nicht so laufen, wie er es gerne hätte. Dinge anders laufen, als er es aus der Vergangenheit kennt, und Dinge anders laufen, wie er es schon mehrmals immer wieder wiederholt hat. Aber nichts im Leben, wenn wir wirklich einmal hinschauen und den freien Fluss des Lebens beobachten, jenseits des Verstandes, dann bekommen wir mit, dass nichts im Leben, überhaupt gar nichts, sich in irgendeiner Weise wiederholt. Jede Sorte von Wiederholung ist eine Rekreation des Verstandes seiner eigenen Vergangenheit. Nur wenn wir im Verstand sind, können wir überhaupt die Wahrnehmung haben, dass dieser Moment irgendwie ähnlich ist wie ein vergangener Moment und dass das, was ich jetzt wahrnehme, eine Wiederholung ist von dem, was ich bereits kenne. Wir kennen das, was jetzt ist, nicht. Würden wir es kennen, dann wären wir ganz in Gott angekommen. Das heißt, der Verstand ist ständig auf der Flucht. Ständig auf der Flucht vor der Wirklichkeit. Weil wenn der Verstand der Wirklichkeit nahe kommen würde, dann würde er sich auflösen. Das heißt, es gibt eine existenzielle Angst im Verstand, sich selber nahe zu kommen, sich selber auf die Spur zu kommen, der Wirklichkeit nahe zu kommen. Und diese Angst drückt sich im Verstand so aus, dass er ständig beschäftigt ist, dass er ständig rennt, dass er ständig davon rennt, dass er ständig kompensiert, dass er ständig Gedanken produziert. Der Verstand hält sich am Laufen durch ständige Produktivität, durch Arbeitswahn, durch andere Gedanken, Wahnketten, die er immer wieder wiederholt. Und wenn der Verstand am Laufen gehalten wird, dann wird die Illusion, die der Verstand erzeugt, gleichsam am Laufen gehalten, das heißt aufrecht gehalten. In dem Moment, wo der Verstand aufhört, das zu tun, was er ständig tut, kollabiert das ganze Kartenhaus und der Verstand fällt in sich zusammen. Im Grunde genommen ist der Verstand nichts anderes als das, was er tut. Er ist gar keine eigene Instanz, sondern er ist vielmehr eine Tätigkeit. Er ist eine Mentaltätigkeit und immer wenn er diese Tätigkeit ausführt, kreiert er eine mentale Schöpfung, eine getrennte Welt, eine egonale Welt. Aber jenseits von dem, was der Verstand tut, ist er überhaupt nicht. Das heißt, in dem Moment, wo wir das erste Mal den Verstand zur Ruhe bringen, wo wir in einen No-Mind-State, einen gedankenlosen Raum, eintreten, löst sich die Gesamtheit des Verstandeskonstruktes auf. Und auf einmal schauen wir nicht mehr durch die Filter unseres Verstandes in uns hinein oder in die Welt. Und auf einmal nehmen wir uns auf eine ganz andere Weise wahr. Wir sehen, dass in der Welt gar keine getrennten Formen, gar keine getrennten Objekte existieren. Wir bekommen mit, dass die Welt in uns liegt und dass alle Trennungen zwischen Selbst und Welt nur mind-made gewesen sind, das heißt nur verstandeskreiert. Und wenn uns klar wird, dass wir, zumindest das, was wir glauben, wer wir sind, mind-made ist, das heißt rein weg aus dem Verstand kreiert. Und wenn wir begreifen, dass die gesamte Welt und alles, wovon wir bisher ausgegangen sind in unserem Leben, alles mind-made ist, und dass diese ganze Mind-Blase ein Ablaufkonstrukt ist, etwas, was sich nicht halten kann in dem Moment, wo wir mit der Wirklichkeit in uns in Kontakt kommen. Wenn uns das bewusst wird, dann stehen wir vor einer existenziellen Krise. Es gibt keine größere Angst als die Angst der Auflösung des Verstandes, des getrennten Bewusstseins des Egos. Jede Angst kann zurückgeführt werden auf diese Auflösungsangst des getrennten Bewusstseins. Und am stärksten wird man diese Angst in dieser Welt spüren als Todesangst. Das heißt, die Todesangst ist die übersetzte Todesangst vor dem Sterben des Egos. Und das Ego projiziert ja, wohl bekanntermaßen, all seine Themen auf den physischen Körper. Das heißt, es kann die innewohnende Todesangst, die Angst, dass es in Wirklichkeit gar nicht existiert, in sich nicht prozessieren. Und deswegen projiziert es diese Angst auf den physischen Körper. Und das äußert sich dann als Todesangst. Nun, wenn wir uns der Todesangst stellen, dann ist jede weitere Angst in dieser Welt obsolet, löst sich in der Todesangst auf. Wenn wir einmal durch die Angst der eigenen Sterblichkeit durch sind, und das ist ein Prozess, der uns immer wieder rufen wird, wenn wir noch nicht ganz durchgegangen sind. Das Leben wird immer wieder an unsere Tür klopfen und sagen, hey, du hast da etwas übersehen. Du bist sterblich. Du bist vergänglich. Dir bleibt nicht mehr viel Zeit. Und es gibt zwei Arten, darauf zu reagieren. Das Ego reagiert mit Angst. Es kann nicht anders, als mit Angst darauf zu reagieren, weil es an seine eigene Vergänglichkeit erinnert wird. Es gibt aber einen tieferen Teil in dir, einen ewigen Teil jenseits des Verstandes, der immer dann, wenn der Tod oder die Vergänglichkeit an deine Tür klopft, wach wird, gesehen werden kann, sich zeigt. In dieser Weise kann der Tod ein Lehrmeister, ein Erinnerer sein. Der Tod vernichtet alles, was nicht wirklich ist. Und immer dann haben wir die Möglichkeit, tiefer zu tauchen, in uns zu gehen und uns zu fragen, sind wir das, wofür wir uns bisher gehalten haben? Oder sind wir ganz existenziell einer fundamentalen Lüge auf den Leim gegangen? Eine Lüge, die sich wie keine andere Lüge durch die Jahrtausende hinweg gehalten hat. Die Lüge der Trennung. Ich spreche von Lüge, weil es nicht wahr ist, dass wir getrennt sind in Wirklichkeit. Aber wir erfahren es als Realität. Wir erfahren es so und in unserer Erfahrung hat die Trennung eine Wirkung auf uns. Und deswegen heben wir das getrennte Bewusstsein in eine Wirklichkeit für uns. Aber jenseits von dem, was wir kreiert haben, liegt das Leben als Gesamtheit in seinem freien Fluss. Und alles, was es von uns braucht, um wieder in Kontakt zum reinen, klaren, weiten Leben zu kommen, ist, dass wir uns aus dem Weg räumen. Dass wir lernen, uns zu vergessen. Und hier ist nicht das Vergessen des Selbstes, des höheren Selbstes gemeint. Hier ist die Selbstvergessenheit, die Selbstlosigkeit gemeint, in dem Moment, wo wir lernen, uns selbst beiseite zu schieben und selbst nicht mehr so wichtig zu nehmen, um ganz da zu sein mit dem, was ist. Wenn wir es nur für einen Moment schaffen würden, uns komplett beiseite zu räumen, komplett da zu sein mit dem Leben, welches uns ständig umgibt, welches uns durchdringt, welches in uns, um uns, überall lebt. Wenn wir auch nur für einen Moment mit diesem Leben sein könnten, dann würden wir uns auf eine ganz andere Art und Weise erfahren. Wir würden uns nicht mehr nur in diesem physischen Körper erleben. Wir würden mitbekommen, dass das, was in uns wohnt, gar nicht wir selbst sind. Weil das, was in uns wohnt, das ist, was in allem wohnt. Weil es nur eine Idee ist, nur ein Gedanke ist, dass ich anders sei als du. Doch Gedanken erschaffen Realität. Erschaffen eine Realität dahingehend, dass sie sich selbst manifestieren kann. Und wenn du dich umblickst, wo du gerade bist, du bist nur von manifestierten Gedanken umgeben. Der Boden, auf dem du sitzt, die Gegenstände im Raum, auch die natürlichen Dinge, alles sind manifestierte Ideen. Aus einem Schöpfergeist geboren, aus deinem Geist geboren. Du hast noch nie etwas erlebt, was du nicht in dir kreiert hast. Das heißt, bevor wir etwas mit dem Verstand wahrnehmen, erschafft der Verstand das, was er wahrnimmt. Und so nimmt er sich selbst gefangen. So kommt er nicht über sich selbst hinaus. Wenn man immer nur das wahrnimmt, was man mental schöpft, dann sieht man nicht die Welt, sondern nur seine Gedanken über die Welt. Und dann bleibt man blind. Und das gilt für alles und jeden. Das gilt in jedem Moment, wenn wir in den Grenzen unseres Verstandes bleiben. Das heißt, die zentrale und wichtige Frage, wenn wir die Kunst des Lebens erlernen wollen, ist, wie wir uns aus dem Weg räumen. Wie wir in uns so aufräumen können, dass nichts mehr übrig bleibt, wenn der Fluss des Lebens kommt. Dass wir mitschwimmen, dass wir nichts einhaken lassen, dass wir nichts verändern im Strom, im Fließen, im freien Fluss des Lebens. Wenn das Leben nur ein Rinnsal ist, dann ist das noch relativ leicht. Dann ist es noch relativ übersichtlich von dem, was dort fließt. Doch wir bekommen es zurzeit auf dieser Erde mit, dass der Rinnsal sich zunehmend in einen stärkeren Strom verwandelt. Das heißt, dass mehr Energie zu fließen beginnt. Dass durch die höhere Schwingung mehr zu schwingen und zu fließen beginnt, als wir es vielleicht bisher gewohnt sind. Und wenn wir in einem starken Strom versuchen, mit dem Verstand einzuhaken, dann ist großes Leiden die Folge. Bei einem Bächlein, einem Rinnsal, konnten wir uns irgendwie noch in der Illusion halten, den Fluss des Lebens kontrollieren zu können. Doch alles gerät gerade außer Rand und Band und das ist gut so. Das ist gut so, dass das Ego in dieser Welt zurzeit die Erfahrung seiner eigenen Ohnmächtigkeit bekommt. Dass es mitbekommt, dass es nicht der Nabel der Welt ist. Dass es mitbekommt, dass es mehr gibt. Dass das Leben weit über es hinausreicht. Wenn das getrennte Bewusstsein, der Verstand oder das Ego, ich verwende diese Begriffe hier meist synonym, nicht lernt, dass es im Grunde seines Wesens ohnmächtig ist, ja, mehr noch, wenn es im Grunde seines Wesens überhaupt nicht existiert, wenn diese Erfahrung ausbleibt, dann bleiben die Trennungsgrenzen des Verstandes hochgefahren. Das heißt, alle Erfahrungen, die wir gerade erleben in dieser Welt, die Krankheiten, die Kriege, die Katastrophen, all die Schwierigkeiten, all die Herausforderungen, überall, wo es kracht und knallt, immer dann wird das Ego an seine eigenen Grenzen geführt. Immer dann wird das Ego an die Wand gedrängt und bekommt das Ego seine eigene Ohnmacht zu spüren. Und das ist gut. Das ist eine gute Erfahrung, langfristig aus einem größeren Bewusstsein heraus betrachtet. Natürlich sind diese Erfahrungen aus der Getrenntheit heraus gesehen sehr unangenehm. Letztlich geht das Ego durch das, was es selbst erschaffen hat, zugrunde. Es hat einen Selbstzerstörungsmechanismus in sich eingebaut, weil alles, was getrennt existiert, sich irgendwann aus sich heraus selbst zerstören muss, um in die Wirklichkeit einzugehen, um sich selber zu überwinden. Das heißt, vielleicht hast du einmal schon mitbekommen, dass bestimmte selbstzerstörerische Gedanken in dir stattfinden. Und immer dann beobachte, dass das Ego, das getrennte Bewusstsein, in dir sich selbst zu zerstören versucht. Es ist im Grunde genommen die Sehnsucht nach Transzendenz, die Sehnsucht, über dich hinauszuwachsen, wenn gerade Gedanken der Selbstsabotage laufen. Weil welches Selbst wird sabotiert? Nicht dein wahres Selbst. Nein, dein Ego torpediert sich selbst. Es greift sich selber an, so wie es alles andere immer ständig angreift, durch die eigenen Gedankenschöpfungen. Und in dem Moment, wo das getrennte Bewusstsein beginnt, sich selber anzugreifen, ist die Erfahrung, die daraus resultiert, nicht angenehm, aber es ist der erste Schritt zur Transzendenz, zur Auflösung des getrennten Bewusstseins. Nun, wenn du dem Raum geben könntest, wenn du konsequent wärst, dann würde im Angriff des Egos auf sich selbst das Ego sich selber vernichten können. Dadurch aber, dass du identifiziert bist mit diesem getrennten Aspekt deiner selbst, hältst du es immer wieder aufrecht, versuchst es immer wieder zu schützen. Im Grunde genommen sucht das getrennte Bewusstsein ständig nach einer Möglichkeit, sich selbst abzuschaffen, sich selbst aus dem Weg zu räumen, sich selbst anzugreifen, um so sich selbst auflösen zu können. Das heißt, die ganzen selbstverurteilenden Gedanken sind letztlich der Versuch des Egos, sich selbst auflösen zu wollen. Doch anstatt, dass dieser Versuch in einer transzendenten Erfahrung mündet, identifizierst du dich mit der Stimme des Egos und die Erfahrung wird eine sehr unangenehme. Wärst du mit dem höheren Selbst oder der Stimme des höheren Selbst in dem Moment verbunden, dann würdest du jeden Angriff des Egos auf sich selbst willkommen heißen. Wärst dankbar, wenn das Ego sich selber auseinandernimmt, wenn das Ego sich selbst anzugreifen beginnt, wenn das Ego sich selbst zu erniedrigen versucht oder aufzuwerten versucht, weil es mit all diesen Versuchen einfach nur etwas innerlich in Bewegung bringen möchte, um sich aus dem Weg zu räumen. Doch innerhalb des Egos sind all die Versuche, die das Ego veranstaltet, um sich selber aufzulösen, sehr schmerzhaft, sehr unangenehm, mit sehr unangenehmen Gefühlen verbunden. Von außerhalb drauf geschaut, sind diese Versuche notwendig, wichtig, damit man aus dem getrennten Bewusstsein in ein höheres hinüberwechseln kann. Das heißt, der Beginn in ein höheres Bewusstsein ist dadurch geprägt, dass das getrennte Bewusstsein sich intensiver denn je selber angreift, sich selbst vernichten möchte oder diese Vernichtung auf die Welt projiziert und etwas im Außen vernichten möchte. In jedem getrennten Bewusstsein schlummert dieser Selbstzerstörungskeim und entweder wird er projiziert auf die Welt, auf den eigenen physischen Körper oder letztlich auf sich selbst. Und wenn man einfach nur Raum sein könnte, um dem Ego das tun zu lassen, was es tun möchte, dann würde das Ego sich in einem Selbstangriff selbst zerstören und damit auflösen. Doch dadurch, dass wir im Bewusstsein mit dem Ego identifiziert sind, zieht es uns in diesem Selbstzerstörungsprozess immer wieder mit hinein, was sehr unangenehme Gefühle auslösen kann. Das heißt, wenn du das nächste Mal Selbstsabotage-Gedanken wahrnimmst, die sich entweder auf dich richten oder die nach außen projiziert werden, Angriffsgedanken, Verteidigungsgedanken, dann versuch einmal wahrzunehmen, wie im Grunde genommen das getrennte Bewusstsein durch diese Gedanken versucht, sich selbst abzuschaffen. sich selbst aus dem Weg zu räumen. Sei dir klar darüber, dass alle Aktivitäten des Egos auf der einen Seite den Zweck haben, dass die Getrenntheit des Egos aufrechterhalten bleibt. Aber unter diesem Zweck liegt eine noch tiefere, verborgene Motivation, und das ist die Sehnsucht des getrennten Bewusstseins nach seiner eigenen Auflösung. Wenn diese Sehnsucht auf den Körper projiziert wird, dann drückt sie sich aus als eine Art Todessehnsucht. Aber die Todessehnsucht ist ein Schleier, den das Ego vor sich selbst hält, um nicht mitzubekommen, dass es sich im Grunde genommen aufzulösen wünscht. Das heißt, wenn du eine gewisse Lebensmüdigkeit spürst, ein "Es ist jetzt irgendwie bald mal genug", immer wieder die gleichen Wiederholungen, immer wieder die alten Muster des alten Lebens, wenn du diese Müdigkeit spürst in dir, in deinen Knochen, dann ist das im Grunde genommen die Sehnsucht des Egos nach Auflösung, der Wunsch nach innerster Transzendenz, der Wunsch, sich im Innersten zu überwinden. Und wir sind diesem Wunsch sehr häufig auf der Projektionsfläche, auf der Leinwand gefolgt. Und auf der Leinwand haben wir dann einen Körper abgeworfen und einen neuen Körper in uns erschaffen. Wenn wir den Wunsch nach Transzendenz auf der physischen Projektionsfläche nachgehen, dann findet einfach nur ein äußerer Formwechsel statt, aber nicht die innerste Transformation, nach der wir uns eigentlich sehnen. Das heißt, wir sind schon viele Tode im Physischen gestorben, aber wir sterben nur einen einzigen im Bewusstsein. Einen physischen Tod anzustreben, sorgt einfach nur für eine weitere Wiedergeburt. Doch die Auflösung, den Tod, die Transzendenz im Bewusstsein anzustreben, in dem Bewusstsein anzustreben, welches glaubt, eine Form zu sein, welches sich selbst begrenzt hält, diesen Tod auf dieser Ebene anzustreben, ist etwas sehr Lohnenswertes. Dieser Tod ist gleichbedeutend mit dem, sich selbst aus dem Weg zu räumen, um dem Leben wieder freien Fluss zu gewähren. Das Problem liegt nicht daran, dass wir in einem physischen Körper sind. Das Problem liegt daran, dass unser Bewusstsein alle Eigenschaften des physischen Körpers auf sich blind überträgt. Der Körper ist begrenzt, das Bewusstsein glaubt, ich bin begrenzt. Der Körper hat eine Form, das Bewusstsein glaubt, ich habe eine Form. Der Körper hat Hunger, das Bewusstsein denkt, ich habe Hunger. Und so werden alle Körperempfindungen eins zu eins auf das Bewusstsein übertragen. Und so bringt das Bewusstsein sich selbst seine eigene Formhaftigkeit und Begrenztheit bei. Und genau dieses begrenzte Bewusstsein will überwunden werden. Und erst dann können wir die Formerfahrung als Mensch auf Erden vollständig in allen Facetten erleben und auskosten. Jetzt gerade, im getrennten Bewusstsein, ist der physische Körper wie eine Art Gefängnis. Doch ursprünglich war er dies nicht. Aber er wird immer dann zu einem Gefängnis, wenn das Bewusstsein alle Eigenschaften des Körpers blind auf sich überträgt. Dann verwandelt das Bewusstsein, was diesen physischen Körper erschaffen hat, seine eigene Schöpfung in in sein eigenes Gefängnis. Ja, du hast richtig gehört. Du hast dich in deiner eigenen Schöpfung gefangen genommen. Sowohl in der eigenen physischen Schöpfung deines materiellen Körpers als auch in deiner eigenen Gedankenschöpfung. Dem, was ständig mental zwischen deinen Ohren vor sich hin plappert. Und jetzt geht es darum, wieder frei zu werden. Frei von der eigenen Vergangenheit, frei von der eigenen Schöpfung. Dies ist keine kleine Sache, weil wir uns das seit Jahrtausenden über viele Formen hinweg selber beigebracht haben, wie wirklich unsere Schöpfung ist. Doch in dem Moment, wo wir unsere kleine, getrennte Schöpfung über die Wirklichkeit stellen und unsere kleine Mind-Made-Schöpfung für wichtiger halten als das, was da ist, gerät alles komplett aus dem Gleichgewicht. Und vor allem verlieren wir den Bezug zu dem, wer wir wirklich sind. Das heißt, im Grunde genommen geht es darum, dass wir unsere eigene Schöpfung auslöschen, um in die große Schöpfung von allem, was ist, wieder einzugehen. Es ist die große Schöpfung, der große Schöpfergeist, der uns ruft, tiefer in die Erfahrung der Transzendenz hineinzugehen. Es ist der große Schöpfergeist, der uns immer wieder darauf hinweist, dass wir uns selber gefangen genommen haben und dass es Zeit ist, aus dem Gefängnis, aus dem inneren Käfig des Bewusstseins auszubrechen. Es ist dieser in uns wohnende Geist, dieser Allgeist, mit dem wir alle Erfahrungen, die wir machen, auf ganz subtile Art und Weise stets vergleichen. Aus diesem Grund ist alles, was wir aus dem Verstand heraus erleben, nie genug. Dies kann nur deshalb nie genug sein, weil wir wissen, wer wir eigentlich darunter wirklich sind und wie die Wirklichkeit sich in Wahrheit anfühlt. So vollständig, so groß, so ganz. Und deswegen kann die Wahrnehmung und vor allem die Selbstwahrnehmung aus dem getrennten Bewusstsein nie genug sein. Ein getrenntes Bewusstsein kann nicht anders als im Selbstwertmangel zu versinken. Und es ist wunderbar, wenn das Ego beginnt, seinen eigenen Unwert zu spüren. Es ist keine angenehme Erfahrung, diesen Mangel an Selbstwert zu spüren. Doch nur das getrennte Bewusstsein kann überhaupt diesen Selbstwertmangel spüren. Und immer dann, wenn du spürst, du bist nichts wert, dann verbinde dich mit einem höheren Bewusstsein und bekomme mit, dass das getrennte Bewusstsein in dir versucht, gerade seinen eigenen Wert herunter zu regulieren, um sich selber aufzulösen. Am tiefsten Punkt, im dunkelsten Abgrund des eigenen inneren Unwertes, küssen wir den Boden. Und immer dann erfahren wir, dass wir mehr sind. Das heißt, auch hier, das getrennte Bewusstsein versucht, durch Empfindungen und Erfahrungen von Mangel an Selbstwert sich selber aufzulösen. Und wenn man für eine gewisse Zeit ein gewisses Maß an Mangel an Selbstwert gespürt hat, dann ist man der Auflösung des getrennten Bewusstseins schon sehr nah. Das heißt, die Seele, das höhere Bewusstsein, schickt uns solche Erfahrungen, damit das getrennte Bewusstsein sich auflösen kann. Das getrennte Bewusstsein vollzieht seine eigene Auflösung, indem es seinen eigenen Wert komplett unterdrückt, komplett bis auf das geringste Maß herunterfährt, indem es seinen eigenen Unwert ständig immer wieder in sich wiederholt. Dies ist eine Strategie des Egos, um sich selber abzuschaffen, um sich aus dem Weg zu räumen. All dies geschieht für dich und nicht gegen dich. Wenn du also Gedanken der Selbstsabotage oder Gedanken des Selbstwertmangels in dir wahrnimmst, dann versuche zu verstehen, dass das getrennte Bewusstsein einfach nur einen Weg sucht, um sich aus dem Weg zu räumen, um dir den freien Flug in ein höheres Bewusstsein zu erlauben. Alles, was geschieht, geschieht für dich. Alle Gedanken, alle Wahrnehmungen, egal auf welcher Ebene, können so gedreht und gewendet werden, dass sie dir den nächsten Schritt in den nächsthöheren Bewusstseinsraum erlauben. Du kannst, wenn du die Dinge korrekt anschaust, das heißt aus einem höheren Bewusstsein heraus anschaust, kannst du alles so wenden, dass du etwas daraus lernst, dass du daraus stärker hervorgehst, dass du wächst daraus. Und das ist eine ganz zentrale, fundamentale Kunst im Leben, alles in der Weise zu betrachten, dass du es für dich und deine Bewusstwerdung nutzen kannst. Jeden Konflikt, jeden Schicksalsschlag, alles, was dir im Leben widerfährt. Was ist die innerste Perspektive auf das, was dir widerfährt, welche dir hilft, den nächsten Schritt in der Transzendenz zu gehen? Das Ego arbeitet nicht gegen dich, wenn es sich selber angreift. Es arbeitet für dich. Es will auch das, was du willst. Es will sich auflösen. Und in dem Moment, wo du nicht mehr mit ihm identifiziert bist, kann es sich selber angreifen, sich selber zerstören und auflösen und dir freie Fahrt vorausgeben. Kann dich wieder hineinwerfen in den freien Fluss des Lebens. Kann dir eine unbegrenzte Erfahrung deiner selbst schenken. Es ist das getrennte Bewusstsein selbst, was sich durch all seine Gedanken selber abzuschaffen beginnt. Es ist das Ego, was sich selbst angreift, sich selbst zerstört, um sich selbst aus dem Weg zu räumen. Und wenn wir uns dort nicht mehr einmischen würden, dann würde es beim ersten Angriff sich selber zerstören. Doch durch die unbewusste Identifikation mit unseren eigenen Gedanken retten wir uns immer wieder aus dieser Selbstzerstörungsschleife, die uns eigentlich in ein höheres Bewusstsein führen mag. Wir können es in der Identifikation mit dem getrennten Bewusstsein nicht zulassen, dass wir uns selber zerstören. Obwohl diese Selbstzerstörung im Grunde genommen nur eine Ego-Zerstörung ist, die uns in ein höheres Selbst führen möchte. Im Leben ist alles so angelegt, dass alles, was sich von der Urschöpfung trennt, sich selbst irgendwann zerstört. Im Innersten von allem, was getrennt ist, liegt ein Selbstzerstörungsmechanismus. Und immer dann, wenn es Zeit ist, in die große Ganzheit zurückzukehren, dann aktiviert sich dieser. Und dies ist genau das, was wir zurzeit in dieser Welt sehen. der Selbstzerstörungsmechanismus des Egos, des kollektiven menschlichen Egos, fährt hoch. Nun, all das geschieht für uns. All das hat einen Sinn und einen Zweck. Den Zweck, dass wir nach Jahrtausenden Gefangenschaft im getrennten Bewusstsein nun eine Erfahrung der Transzendenz geschenkt bekommen. Beobachte dein Ego in seinen Selbstzerstörungsgedanken und lasse zu, dass es sich selber zerstört, mit der Art, wie es in sich mit sich umgeht. Sei der weite Raum, in dem das Ego tut, was es tut, bis es zum Stillstand kommt. Nur durch Kontrolle, nur durch Einschränkung kann der Mechanismus des Egos am Laufen gehalten werden. Nur dadurch, dass wir ihm ständig mit unserer Aufmerksamkeit Energie schenken. Wären wir der weite Raum, dann wäre das getrennte Bewusstsein ein Auslaufmodell. Es würde weniger und weniger und weniger werden. Es würde mit jedem Gedanken auslaufen und weniger werden. In diesem Sinne, sei der Raum, in dem du die Mechanismen des Egos beobachtest. Und schaue zu, wie das Ego sich selbst aus dem Weg räumt. Schmunzle darüber, mit welchen Gedanken es versucht, sich selbst zu zerstören. Und wisse, dass diese Zerstörung für und nicht gegen dich ist, weil nicht du in dieser Zerstörung stirbst, sondern nur das getrennte Bewusstsein. Und wenn das kollektive Ego, das kollektive menschliche Ego auf der Bühne dieser Welt ein großes Zerstörungsszenario an die Wand malt und du mit deinem eigenen Ego identifiziert bist, dann wird es schwierig. Hast du jedoch den Selbstzerstörungsmechanismus in dir bis zu Ende ablaufen lassen und schaust dann auf die Bühne der Sinne in diese Welt hinein, wo Gleiches auf kollektiver Ebene geschieht, dann kannst du seelenruhig mittendrin sein und im inneren Frieden bleiben. Es ist das höhere Selbst im kollektiven menschlichen Bewusstsein, welches gerade geboren wird. Es ist die Seele, die neu zur Geburt gebracht wird, die neu auf die Welt gebracht wird. Doch um die Seele zur Welt zu bringen, muss das enge Gefäß des getrennten Bewusstseins gesprengt werden. Erst wenn wir frei und leer und transparent werden, kann das Licht unserer Seele bis auf diese Ebene in den physischen Körper hineinscheinen. Die Kunst des Lebens besteht also darin, sich selbst aus dem Weg zu räumen, transparent zu werden, durchlässig zu werden für das Leben, für die höheren Ströme der Seele, die einfließen wollen. Wir wechseln zurzeit im Bewusstsein den Aggregatzustand von fest zu flüssig. Wir werden flüssig, durchlässig, wie Wasser, was fließt, weil auch das Leben wie Wasser ist, welches fließen möchte. Sei der unendliche Strom. Sei die unendliche Weite. Die Weite innerhalb dessen das Leben stattfindet. Sei der unendliche Raum, innerhalb dessen der physische Körper stattfindet. Sei der Kosmos, innerhalb dessen diese Erde stattfindet. Und alles wird sich fügen, und alles wird sich zur rechten Zeit am rechten Ort finden. Danke für dich und dein Mitschwingen und hab eine gute Zeit in der Selbstbeobachtung. Wenn du wieder mitbekommst, dass das getrennte Bewusstsein versucht, sich selbst aus dem Weg zu räumen.